Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message.
Vielen Dank, Paul, Jeremy. Wir gehen nachher auch mal weiter in eine längere Zeit des Lobes, Lobpreises und der Anbetung, auch Gebet. Und haben auch noch Abendmahl und genau, von daher, aber ich würde gerne noch ein paar Gedanken einfach mit uns weiterspinnen im Sinne der Phase, in der wir uns befinden, und zwar der Phase der Kirche im Upper Room. Ich freue mich auch schon auf nächste Woche, wenn Heidi sprechen wird und wir noch ein bisschen weiter zurückschauen auch, um einfach Fundament weiterzulegen und zu bauen. Das ist auch total wichtig, aber wir befinden uns in dieser Phase, in der wir herausfinden, was tust du im Upper Room? Was passiert da? Lass uns das leben, lass uns das entdecken, lass das zu unserer Gemeindewirklichkeit in dieser Phase werden, weil das ist auch wie die in der Apostelgeschichte letztendlich auch die erste Gemeinde gegründet worden ist und gebaut worden ist. Und von daher, das ist richtig gut und das ist verheißungsvoll. Und wenn ich mir die Apostelgeschichte anschaue, dann begeistert mich das, weil das weckt so richtig, das weckt Erwartung. Wir sprechen ja immer von dieser Vision, die uns bewegt, und ich fand es richtig cool, Lisa, was du heute Morgen auch gesagt hast, auch so wie du diese, was dich so bewegt in diesem Punkt Brücken zu Nationen. Und ich finde, ja, wisst ihr, man kann wirklich träumen. Man kann wirklich seine Träume da reinlegen. Ich glaube, dass Gott sich das, dass er sich darüber freut. Weil weißt du, wenn ich mir die Apostelgeschichte anschaue und diese Gemeinde im Upper Room dort mir anschaue, ja, ich glaube, vielleicht haben sie auch so hier und da geträumt. Sie haben, glaube ich, das Ausmaß gar nicht so richtig verstanden. Und ich finde es so schön zu sehen, was dann passiert ist und welchen unfassbaren Einfluss diese Handvoll Leute gehabt hat über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinaus. Und das finde ich richtig gut. Und ich wünsche mir, dass wir auch als Gemeinschaft wirklich, dass wir wirklich richtig hohe Erwartungen haben. Dass wir wirklich anfangen zu träumen. Dass diese Vision nicht nur in uns, mit mir und Jojo und irgendwie ein paar anderen lebendig wird, sondern dass sie in uns allen lebendig wird. Ja, dass wir als Gründungsteam und Gründungsmannschaft sagen, hey, ich identifiziere mich damit, ich glaube daran, ich erwarte, dass Gott durchkommt und das wird richtig ein Teil von mir. Und wie gesagt, wenn ich mir so die Jünger anschaue im Upper Room, dann denke ich mir so, ja, wow, ich finde es schwer, darüber nachzudenken, was ihre Erwartung gewesen ist, weil auf der einen Seite, ja, da sehen wir Petrus, der irgendwie schon das Alte Testament zitiert und dann auch in Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist fällt, auch Joel heranzieht und irgendwie, glaube ich, schon heilsgeschichtlich ahnt, dass sie sich im Zentrum der Geschichte befinden, sozusagen. Ja, und auf der anderen Seite habe ich irgendwie das Gefühl, es ist ja nicht so viel jetzt in der Schrift darüber bekannt, was dort passiert, aber habe ich irgendwie das Gefühl, ja, da ist auch dieser ganze Gedanke von, ja, Israel, wann wird Israel wieder so ein politisches Reich und so, und wie stellst du das wieder her und so, wie sieht das aus? Und naja, auf jeden Fall glaube ich, war das nicht so ganz zu erahnen, welchen Impact diese Zeit, diese 10 Tage im Upper Room wirklich, wirklich hatte. Und wie wichtig sie war. Und ich glaube auch, dass unsere Phase, dass sie auch sehr wichtig ist. Dass es sehr wichtig ist, dass wir zusammenrücken. Dass es ein Teil von uns wird. Und dass wir uns damit identifizieren, dass wir uns da reingeben. Okay. Was hat den Upper Room ausgezeichnet? Nochmal kurz zur Wiederholung von letztem Sonntag. Ja, der erste Punkt, den ich genannt habe, war, Jesus ist in der Mitte gewesen. Und wir verbinden immer, und das ist mein zweiter Punkt, das ist auch dort passiert, ist, wir verbinden den Upper Room immer mit Gebet. Und das ist auch richtig. Und sie haben, das steht auch in der Schrift, ne? Sie waren einmütig im Gebet. Aber das, was ich glaube, was das Zentrum war bei Jesus, das war der Dreh- und Angelpunkt in diesem Upper Room. Ja, Jesus hat das Abendmahl dort eingesetzt. Und es ging einfach in allem, auch im Gebet, ja, aber auch in aller, in der gesamten Gemeinschaft. Es ging einfach um ihn. Ich glaube, dass das diese Zeit wirklich ausgezeichnet hat. Genau, dann war eben, wie gesagt, einmütig im Gebet. Wir wollen auch über Gebet sprechen. Wir wollen wirklich lernen zu beten miteinander. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, dass wir auch dann nicht nur darüber sprechen, sondern dass wir auch richtig viel Zeit auch wirklich im Gebet nehmen. Das wird auch sicherlich noch einen großen Platz einnehmen. Genau, dann haben wir gesehen, dass sie auch, wie gesagt, in der Wahl des Matthias ein Stück weit auch geplant haben. Theologie hat sich so ein Stück weit entwickelt. Ja, Petrus ahnte das, habe ich ja gerade schon gesagt. Wo sie sich da befinden und zieht alttestamentliche Stellen, Verständnis heran, um einzuordnen, was hier gerade passiert, heilsgeschichtlich. Und sie haben das zusammen erlebt. Ja, es war eine Zeit von Gemeinschaft. Und von daher, das ist so das, was, glaube ich, wie ich es sehe, was diese Zeit im Upper Room ausgezeichnet hat. Und deswegen, lass uns nochmal den Text lesen und heute noch ein paar Gedanken weiter spinnen und weiter denken um dieses ganze Thema Upper Room herum. Und ich würde ganz gerne uns nochmal den Text einfach nochmal vor Augen führen. Und zwar ist es Apostelgeschichte 1, die Verse 12 bis 14. Und ich lese sie nochmal vor. Wenn du magst, kannst du gerne mitlesen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, ein Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern, also den Brüdern von Jesus. Okay, sie waren für 10 Tage dann dort im Upper Room. Das ist das, was man eigentlich mit diesem Obergemach verbindet. Und meine Frage überhaupt, ahnten sie, dass es 10 Tage sein würden? Ahnten sie, dass sie für 10 Tage dort gemeinsam in diese Zeit verbringen würden, bis das jüdische Pfingstfest dann kam und der Heilige Geist dann souverän auf sie fällt? Ahnten sie das? Ich glaube, sie befanden sich so ein Stück weit wie in so einer Zwischenzeit, ja? Vielleicht kennt ihr auch so Zwischenzeiten im Leben. Irgendwie ist das Leben ja sowieso irgendwie eine ganz große Zwischenzeit. Ja, es ist so, dass, vielleicht kennst du das auch, ja, dass irgendwie der Plan schon gefasst worden ist, etwas zu tun, und man hat irgendwie ein Bild von dem, was vielleicht irgendwann, oder ahnt vielleicht möglicherweise das, was vielleicht in Zukunft irgendwann mal passieren würde. Und dann gibt es halt so diese Zeit, bis das passiert. Das ist eine Zwischenzeit. Ja? In the meantime. In der Zwischenzeit. Und ich bin ja, ich habe ja eine Lehre als Veranstaltungskaufmann gemacht, und im Veranstaltungsmanagement, da spricht man immer so von der Planungsphase, von der Organisationsphase, dann gibt es eine Durchführungsphase und eine Nachbereitungsphase. So ganz ist auch so ein bisschen Grundlage im Projektmanagement. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass die Planungsphase, die macht immer ganz viel Spaß. Ja, da hat man dann die große Vision und dann schreibt man ein Konzept und dann redet man darüber und dann ist die Begeisterung da und so. Und dann kommt oftmals eine ziemlich lange Organisationsphase. Ja, und da braucht man einen langen Atem, bis dann die Durchführung letztendlich kommt, wofür man so lange geplant hat, und dann wertet man das aus und so weiter im Nachgang. Und ich finde das spannend, weil ich bin jetzt eher so der initiative Typ von meiner Persönlichkeit her und eher so spontan. Mir macht das Spaß, sowas zu konzipieren, und dann kommt diese lange Zwischenzeit, ja, wo man einen langen Atem braucht, wo man die Vision dann vor Augen haben muss, wo man dann gewissenhaft an den Meilensteinen, die man sich im Projektplan gesetzt hat, arbeiten muss und so. Und das fällt mir nicht immer leicht. Vielleicht geht es dir auch so, wenn du eher so der sprunghaftere Typ bist. Vielleicht bist du aber auch von deiner Persönlichkeit anders, dann fällt dir das auch leichter. Aber das ist so für mich, das ist ein Beispiel für, das ist eine Zwischenzeit. Ja, wenn du vielleicht als Mama und Papa oder Lela, wenn ihr als Rentner hier sitzt und sagt, hey, ja, wenn die Kinder geboren worden sind, als sie geboren wurden, das ist so lange her. Und dann auf einmal sahen sie Pflücke, haben ihr Abitur gemacht und ihre Ausbildung gemacht und dann waren sie raus aus dem Haus. Ja, es war irgendwie, ging das dann doch alles so schnell. Ne? Aber in der Zeit fühlt sich das ja sicherlich ganz, ganz anders an. Oder wenn du in einer Beziehung bist und heiraten willst oder so und man hat das Ziel der Ehe vor Augen und ja, und will so schnell wie möglich eigentlich diesen Tag erleben und sehnt ihn herbei und so. Und dann ist auch da so eine Zwischenzeit. Und ich glaube, dass diese Zwischenzeiten, dass die total wichtig sind im Leben, dass die total definieren, wie das Ergebnis letztendlich sein wird. Und es hängt oftmals im Leben eben von der Art und Weise ab, wie wir durch diese Zwischenzeit durchgehen, ihr Lieben. Ich glaube, auch als Christen, ganz grundsätzlich, befinden wir uns in einer ziemlich langen Zwischenzeit. Ja, die Frage, ob wir am Ende in unsere hohe Berufung hineinkommen oder nicht, ja, die hängt an der Frage, wie gehen wir in der Zwischenzeit mit dem um, was Gott uns verheißen hat. Ja, üben wir das, im Glauben zu leben, üben wir das, aus dem Wort zu leben, üben wir das, in der Beziehung zu Gott zu sein, im Alltag, auch wenn es grau draußen ist, ja, und so weiter. Auf die Zwischenzeit kommt es häufig darauf an. Und ich habe gerade das fünfte Buch Mose wieder angefangen zu lesen, weil es in meinem Bibelleseplan vorkommt. Und Mose beginnt so in diesem letzten seiner Bücher, das ist dann nochmal so zu rekapitulieren, was eigentlich passiert ist. Und ich find's krass, immer wieder krass zu sehen, wie die Israeliten begonnen haben. Mit diesen unfassbaren Wundern, die sie gesehen haben. Unfassbare Wunder. Und dann kommt die Zwischenzeit. Und es ist ein mahnendes Beispiel, dass man eben in der Zwischenzeit, um dieses Wort einfach nochmal ein bisschen zu stretchen, dass man eben auch ganz schön, dass das auch Konsequenzen hat, wenn man in der Zwischenzeit eben nicht so unterwegs ist, wie man vielleicht sein sollte. Und ich glaube, dass ganz viele Christen groß starten mit dem Herrn und irgendwie Gott erlebt haben, vielleicht geheilt worden sind oder Gott auf eine besondere Art und Weise in einer besonderen Phase ihres Lebens erlebt haben und so. Und dann gibt es diese, wie auch beim Verliebtsein, diese anfängliche Phase der Begeisterung, diese rosarote Brille und man erlebt Gott. Und Gott führt uns alle dann auch mal ins Tal hinein, in diese Zwischenzeit. Ja? Und die Frage, ob wir in unsere Berufung hineinkommen, ob wir in unserer Bestimmung wirklich leben, die hängt ganz oft davon ab, ob wir in dieser Zwischenzeit so unterwegs sind und ob wir weiterhin so unterwegs sein können. Ich glaube, für die Jünger im Upper Room waren diese 10 Tage, die waren auch so eine Zwischenzeit. Sie wussten nicht, wie lange das dauern würde. Sie wussten nicht, wie das aussehen würde, wenn der Heilige Geist nun auf sie fällt, der Tröster, von dem Jesus gesprochen hat, ja, in Johannes, im Johannesevangelium, ja, in 14. Kapitel, ja, wie er davon spricht, hey, es ist gut, wenn ich gehe. Und ich schicke euch den Tröster, er wird euch erinnern an meine Worte, er wird euch überführen von Sünde, der Beistand, der immer bei euch sein wird. Es ist krass, dass Jesus sagt, es ist gut, wenn ich gehe, weil dann kommt der Heilige Geist. Was für ein Versprechen gibt er überhaupt? Ne? Und in dieser Zwischenzeit, die Jünger dort im Upper Room verbracht haben, ich glaube, also Jesus ist in dem Zeitraum von seiner Auferstehung bis zu seiner Himmelfahrt ist er ja über 500 Menschen erschienen. Und er hat ja sicherlich in dieser Zeit auch immer auch nochmal, also ich bin sicher, dass er davon gesprochen haben wird. So, hey, bleib in Jerusalem. Das haben mehr Leute gehört als nur die 12 oder die 11. Also ich glaube, das war auch seine Message. Darum ging es ihm auch mit. Hey, der Heilige Geist wird kommen. Und wir wissen, dass dann im Obergemach mindestens an einem Punkt in diesen 10 Tagen einmal 120 Leute zusammen gewesen sind. Meine These, also ich glaube, das ist nicht aus der Schrift klar hervorzubringen, ich glaube, an Pfingsten waren nicht mehr 120 da. Und ich will jetzt nicht irgendwie das Ganze negativ reden oder so, aber in Apostelgeschichte 2 findest du das, dass als die Menschen wegen dem Brausen des Windes, so wie es in der Schrift heißt, herbeigekommen sind aus Jerusalem, und sagen, hey, ihr seid doch alle besoffen und so. Und da so ein großer Tumult ist, dann steht da nur, Petrus stand mit den Elfen auf und fing an, aus Joel zu predigen. So, und das war ein anderer Zeitpunkt, als den Zeitpunkt, wo sie Matthias gewählt haben, wo 120 auf jeden Fall vorhanden gewesen sind. Und das lehrt mich, ja, und Jesus hat sicherlich auch zu mehr Leuten über diese Zeit gesprochen, aber das lehrt mich, ja, dass es auf diese Zwischenzeit wirklich ankommt. Es total wichtig ist. Und dass es eben auch so ist, dass nicht alle an diesem Punkt sozusagen durchgehalten haben. Aber es gab eben diese Kerngruppe. Und die Frage für uns auch als Gemeinschaft im Upper Room ist, wie sind wir aufgestellt für die Zwischenzeit? Ich will jetzt schon darüber sprechen, weil das ist, was mir aus der Schrift hier hervorkommt auch, ja? Wenn wir über diese Phase nachdenken. Ja? 10 Tage waren sie dort zusammen. Ich weiß nicht, wie lange wir hier zusammen sein werden, bevor wir werden das sicherlich merken, aber bis wir merken, dass wir bereit sind, dass wir als Gemeinde wirklich mit Menschen da draußen interagieren können und nicht überfordert sein werden oder wie auch immer. Also wir sollen ja jetzt schon mit Menschen interagieren, verstehen wir nicht falsch, aber dass wir wirklich ein System haben, wie wir Menschen zu Jüngern machen und so weiter. Und ich frage mich, hey, was braucht es, um für diese Zwischenzeit gut aufgestellt zu sein? Ich möchte einfach ein paar Gedanken dazu stimulieren. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die in dem Zusammenhang, die habe ich auch schon mal in der Predigt erzählt, aber ich finde sie spannend und die verdeutlicht auch einiges dafür für uns. Und zwar ist es die Geschichte von Charles Parham. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal von Charles Parham gehört? Heidi ganz bestimmt, Inga bestimmt auch, so als Erweckungsgeschichtskenner vielleicht ihr auch schon so ein bisschen von Charles Parham. Okay, also nicht so richtig gut, ich erzähle dir kurz an. Und zwar hat Parham, das war ein Evangelist, Heilungsevangelist aus der Heiligungs- und Heilungsbewegung zum Ende des, Moment, des 19. Jahrhunderts, also 1873 ist er geboren und hat dann bis in die 1940er Jahre gelebt. Und er hat selber eine ganz interessante Biografie, der hatte immer mit Krankheit zu tun. Es ist ja oft so, dass bei diesen Heilungsevangelisten, auch diesen großen Generälen der Erweckungsgeschichte, dass sie oftmals selber mit Krankheit auch zu tun hatten. Und er hatte mit Krankheit zu tun und wurde übernatürlich geheilt, schon als Kind. Und hat als 9-Jähriger dann eine Berufung, wirklich eine richtige Berufung bekommen. Und das finde ich spannend, das ist super cool. Irgendjemand hat letzte Woche gesagt, du hast es glaube ich gesagt, Lisa, ne? Biografien zu studieren ist für dich total inspirierend, finde ich auch. Und er hat eben als 9-Jähriger eine Berufung bekommen von Gott. Und was er gemacht hat, das muss ich überlegen, als 9-Jähriger. Der hat von 9 bis 13, weil es keine Bücher gab in der Umgebung, ist irgendwie super weit gefahren zur nächsten Bibliothek und hat Bücher geholt, hat die Bibel gehört, nur 1, 2, 3 Kommentare bekommen, weil es einfach schwer war, an Bücher ranzukommen. Und hat die Bibel gehabt und hat studiert. Und dann hat er auf seinem Bauernhof, wo er mit seinen Eltern gewohnt hat, den Kühen gepredigt und hat geübt. Von 9 bis 13 gepredigt. Weil er gesagt hat, ich habe eine Berufung zu predigen. Und ich finde es so spannend, weil gehen wir davon aus, dass unsere Kinder, dass sie auch von Gott hören. Ja, und gehen wir davon aus, dass da im zarten Alter, vielleicht von 5, von 6, ja, Leonidas ist jetzt 4, ja, oder vielleicht sogar noch früher, so ein Traum von Berufung in das Herz gelegt und das Leben hineingelegt werden kann. Ich finde, mich bewegt der Gedanke und ich wünsche mir, dass wir auch als Gemeinde, dass wir das fördern, dass wir das sehen, dass wir das nicht wegwischen, sondern dass wir das hochheben und dass wir das auch nicht als naiv betiteln, sondern dass wir die Kinder da drin unterstützen. Und was dann passiert ist bei Parham ist, dass er aufgrund der schwierigen Zeiten, in denen er dann gewesen ist in seiner Biografie, dann mit Anfang 20 den Plan gefasst hat, Medizin zu studieren. Weil er hat dann einen Prediger gesehen in dieser Zeit und so und hat gesagt, nee, die sind alle arm. Also, das will ich nicht. Und hat dann, das ist auch, ich meine, das ist, ich erzähle es einfach, das ist einfach Geschichte, ne? Ja? Hat Medizin angefangen zu studieren, ist krank geworden. Dieselbe Krankheit, von der er als 5-Jähriger schon geheilt worden ist. Rheumatisches Fieber. Kam wieder. Okay. Und dann lag er in seinem Bett kurz vor dem Sterben. hat das Vaterunser, hatte nur noch Kraft, das Vaterunser zu beten, hat das Vaterunser gebetet und kam zu dieser Zeile am Anfang des Vaterunsers: Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Hat er diesen Vers genommen, hat damit gebetet, ist in seinem Geist aufgestanden und auf einmal hat er gemerkt, wie Kraft in seinen Körper geflossen ist und er ist einfach, das Gebet hat, sein eigenes Gebet hat ihn geheilt. Und er ist geheilt worden und von dem Tag an hat sein Medizinstudium abgebrochen und das war wie die große Bestätigung. Und er ist losgegangen und hat seine Karriere als Prediger letztendlich begonnen. Und dann hat er seine Frau kennengelernt, die hat eine Bibelschule aufgemacht. Und das fand ich auch so cool, also Bilder gesehen von so einem US-Haus, so wie man es irgendwie, wie es so im Buche steht, und mit großen Verandas und Balkonen und aus Holz und so. Und dann so ein großer Gebetsturm, Inga, da mit dabei. Und dann haben die diese Bibelschule gegründet, wo es eben um die Themen dieser Zeit ging. Es ging um Heilung, das war das große Thema, um Heiligung. Ja, das war eigentlich das große Thema. Heilung wurde entdeckt in der Zeit. Und vom Heiligen Geist unterstrichen. Und also um Buße und um Glauben und um diese Themen ging das. Und eben auch so ein bisschen auch mit um den Heiligen Geist und die Wiederkunft Christi. Und was sie gemacht haben ist, sie haben zu den Bibelschülern gesagt, okay, wenn du in diese Bibelschule kommst, dann musst du einerseits 3 Stunden jeden Tag beten, das zusätzlich zum Unterricht. Und wir teilen uns die Schichten ein. Und das Zweite, was du machen musst, ist, du darfst nicht arbeiten, du musst alles verkaufen, was du hast, und das Geld weggeben und darfst nur aus Glauben leben. Richtig radikal, ja. Und du wirst erleben, wie Gott versorgt. So. Und weißt du, ich finde das, und Gott hat versorgt. Und ich finde das so krass. Und das ist eine der Lehren, weil das war auch für diese Schüler, warum werde ich gleich erzählen, war das auch eine Zwischenzeit im Vertrauen auf Gott. Und weißt du, was mich so begeistert hat dabei, ist der Gedanke, hey, das war kein religiöses Programm oder so, was die da irgendwie gemacht haben. Es war nicht irgendwie ein Kopfwissen oder ähnliches, sondern die haben sich diesem Studium, diesem Gott, dieser Beziehung zu ihm, die haben sich dem mit Haut und Haaren verschrieben. Ja, das wird daraus deutlich. Das war, die haben sich damit identifiziert, das war alles, die haben alles aufgegeben dafür und haben ihr ganzes Leben da rein investiert. Und ich wünsche mir, dass das auch sowas ist für uns, vielleicht auch für diese Phase. Vielleicht für dich, vielleicht sagst du auch, boah, habe ich auch Angst vor, weil das ist auch Risiko. Ja, genau, aber das gehört auch ein bisschen mit dazu. Aber ich wünsche mir, dass wir auch als Gemeinde, dass wir nicht irgendwie ein religiöses Programm machen, sondern dass wenn Menschen hier reinkommen, dass sie erleben, das ist unser Leben. Ja. Und es geht uns um die Menschen da draußen. Es ist alles, wo unser Herz wirklich mitschlägt, mit allem, was wir sind. Und wir investieren alles, was wir sind, nicht in ein religiöses Programm, sondern weil das unser Leben ist und weil das unsere Bestimmung ist. Das macht was dann mit uns. Und naja, um zu der Geschichte zurückzukehren, ist so, dass dann immer wieder Berichte auch durch die damalige Christenheit durchgegangen sind, von einzelnen Menschen, die Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht haben. Es war immer so vereinzelt und das Paar hat immer ganz viel gereist und hat auch Predigtdienst und so und hat an anderen Schulen gesprochen und so und Menschen sind auch in seinem Dienst geheilt worden und so. Und naja, auf jeden Fall hat er wieder irgendwas gehört und ist gereist und war für mehrere Tage unterwegs und hat seinen Schülern eine Aufgabe gegeben und hat zu ihnen gesagt, pass auf, ihr studiert jetzt die Apostelgeschichte nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Und ich komme dann wieder in ein paar Tagen und dann berichtet ihr mir und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und dann haben die Schüler sich hingesetzt und haben die Apostelgeschichte nach dem Wirken des Heiligen Geistes untersucht und dann kam Parham wieder und haben den Gottesdienst gefeiert zusammen. Mehrere Stunden lang. Und dann kam eine junge Frau auf Parham zu während des Gottesdienstes und bat Parham, ihr die Hände aufzulegen und für sie zu beten, weil sie gefühlt eine Berufung zur Mission hat. Diese Frau hieß Agnes Osman und sie hat dann Folgendes erlebt. Parham hat für sie gebetet, es hat nicht lange gedauert, haben die Augenzeugen gesagt, dann fing sie an, also das sichtbar zu manifestieren, die Gegenwart Gottes fiel auf sie und sie hat 3 Tage lang Chinesisch gesprochen. Wirklich, souverän. Mega, oder? Und dann haben in den folgenden Tagen, also das war in dem Gottesdienst, in den folgenden Tagen haben die dann alle füreinander für sich gebetet, die Hände aufgelegt und der Heilige Geist fiel. Bam, 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 bam. Pahem hat Schwedisch gesprochen, also tatsächlich die Sprache Schwedisch. Und ich finde es mega, weil, also gerade in der, also Agnes Osman, sagt man so, in der Erweckungsgeschichte ist die erste, also sozusagen der erste neuzeitliche dokumentierte, es gab sicherlich auch ganz viele andere Geistestaufen, aber es ist so die, womit man eigentlich so, das ist so der Funke, wo die Pfingstbewegung, ja, wo wir heutzutage, ja, auch vielleicht als Gemeinde ein Stück weit drinstehen in deren Tradition, wo letztendlich ja das Ganze ihren Ursprung genommen hat. Und ich finde es cool, weil, wisst ihr, am Anfang stand der Wunsch, nach draußen zu gehen. Der Wunsch, selber als Gesendeter zu leben. Eine Berufung in die Mission. Und der Zusammenhang, das ist auch das, was die Apostelgeschichte auch zeigt. Ja? Dass es um die Menschen da draußen ging. Und um die Geschichte noch zu komplettieren, da gab es eben auch einen anderen Schüler in dieser Bibelschule von Charles Parham, der hieß William Seymour, das war so ein einäugiger Farbiger. Der muss auf Bilder angucken, der sah schon interessant aus. Und das war ja noch die Zeit der Rassentrennung, er durfte nicht, also auch selbst bei Christen, durfte nicht in die Bibelschule rein. Er saß dann aber immer draußen auf der Veranda und hat den Teachings gelauscht. Das hat was mit seinem Herzen gemacht. Und dann ist er nach L.A. gegangen und hat dort Erweckungsgottesdienste abgehalten. Und das ist dann so da, wo die Pfingstbewegung in ihrem eigenen Sinne, wie sie heute kennen, wie sie auch ihre geschichtlichen Wurzeln hin verfolgt. Das hat begonnen in dieser Bibelschule von Charles Parham, wo einige Leute einfach sehr ernsthaft und sehr entschlossen, nicht aufgrund von wow, da passiert was, attraktional, ne? Wirklich Gott gesucht haben, die Schrift untersucht haben, ihr Leben da rein investiert haben und Gott hat das beantwortet. Und bei Seymour, ne, also ich glaube, Gott hat einfach Gefallen daran, Menschen zu wählen, die einfach, das finde ich so, weißt du, Menschen zu wählen, die einfach, er war ungebildet, weißt du, er war Outcast und er war auch noch richtig Outcast, ne, in der Gesellschaft. Und Gott gefällt es, glaube ich, einfach, die Menschen zu nehmen, die schwach sind. Ja, und dann einfach seine Geschichte mit ihnen zu schreiben. Das finde ich, also schwach in Augen der Welt. Und das finde ich mega, das finde ich mega gut. Und genau dann daraufhin, um das zusammenzuhalten, also heutige Pfingstbewegung, ich glaube, 500 irgendwas Millionen Gläubige, also wir gehen eher auf die 600 Millionen Gläubige zu, ist die größte christliche Bewegung, Konfession sozusagen unserer Zeit. Und von daher, das Ganze hat eben so begonnen. Aber es hat eben nicht nur bei Seymour begonnen, wo dann die Hunderttausende oder Tausende nach L.A. gefahren sind, zu sehen, was passiert. Ich will auch was von diesem Pfingstsegen haben. Sondern es hat begonnen davor. Das ist mein Punkt. Es hat begonnen bei einer Gruppe von Menschen, die sehr ernsthaft und mit sehr großer Hingabe und ja, mit Gebet und mit Ringen um die Schrift letztendlich ja, wirklich etwas erlebt haben mit dem Heiligen Geist. Und da hat es begonnen. Und ich möchte uns ein paar Punkte einfach mitbringen. Es ist jetzt nicht so groß geordnet oder so, aber ich glaube, dass das auch etwas ist für uns diese Zeit, in der wir uns befinden. Und zwar das, was bei Parham durchkommt, das, was bei den 12 plus X, sage ich mal, Jüngern durchkommt, die dort im Obergemach gewesen sind. Es war kein religiöses Programm, es war eine Ernsthaftigkeit vorhanden, eine Identifikation, ein Empfinden von, ich bin bestimmt dafür, das zu tun, was ich jetzt gerade tue. Und egal wie lange das dauert, egal welcher Preis das kostet, egal welche Schwierigkeiten vielleicht auch auf uns warten werden, jetzt nicht uns, jetzt vielleicht auch uns, aber jetzt in diesen geschichtlichen Fällen sozusagen, die Leute haben gesagt, okay, wir bleiben da dran. Wir sind da drin und wir gehen da durch. Wir bezahlen den Preis und kostet es was Volle, wir gehen da durch. Und wisst ihr, ich glaube, dass das für uns auch wichtig ist. Dass wir auch nicht erst darüber reden, wenn es dann irgendwann, wenn wir irgendwie merken, oh ja, keine Ahnung, wie das noch werden wird und ist der Preis vielleicht zu hoch und so, sondern dass wir am Anfang wirklich sagen, hey, Jesus fordert uns heraus. Hey, kalkulier die Kosten. So, dass wir am Anfang darüber nachdenken und sagen, hey Leute, Das ist worum es mir geht. Ich will mein Leben investieren und ich will dranbleiben. Es braucht eine Entscheidung dafür. Weißt du, wenn man Leiter, die erfolgreich sind oder Gründungen, Gemeindegründungen oder irgendwelche anderen Projekte anschaut, die erfolgreich sind, ja, und dann fragst du, was ist dein Erfolgsrezept? Ja, das ist keine kluge Frage, sondern die Frage ist eher, was hast du vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, was hast du gemacht? Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Was hat deine Zwischenzeit ausgezeichnet? Ja, wenn dich keiner gesehen hat. Was hat das ausgezeichnet? Was hat die Zeit, weißt du, wenn man zurückguckt auf diese Zeit, was hat diese Zeit hier ausgezeichnet? Hat diese Zeit, als wir hier zusammen waren, noch in einer kleinen Gruppe und so, vielleicht erinnern wir uns irgendwann daran, so, was hat diese Zeit ausgezeichnet? War das, was später vielleicht auch, wenn das irgendwann eine Gemeindegründungsbewegung wird, war das das, was dann auch noch trägt? Ich glaube, wir legen jetzt in dieser Zeit wirklich die geistlichen, aber auch die kulturellen, ja, wir legen Fundamente, wir legen eine DNA in der Art und Weise, wie wir uns in dieser Zwischenzeit aufstellen, wie wir uns miteinander verhalten, wie wir Gott suchen, wie ernsthaft wir da drin sind, wie sehr wir uns identifizieren und so weiter. Jesus selber hat eine 30-jährige Zwischenzeit gehabt. Ja, Jesus hat, was hat er wohl in den 30 Jahren gemacht, vor seinen 3 Jahren Dienst? Auch eine riesige Zwischenzeit. Ja. Er hat das Leben studiert. Ich meine, er wusste es nicht mehr, er war Gott, ja. Aber er hat 30 Jahre, und wie gesagt, es gibt kein Buch der Welt, wird ausreichend für das, was Jesus getan hat. Und wie er war, um zu beschreiben, wie er war. Und er war am Tag 1 bis zum letzten Tag war er treu. Und das war das Fundament für seinen Dienst, letztendlich. Vielleicht, und jetzt mal ein bisschen weg zu dir persönlich noch, vielleicht bist du selber auch gerade in der Zwischenzeit. Vielleicht brauchst du Heilung für deinen Körper, weiß ich ja nicht ganz genau. Vielleicht wartest du darauf, bis die Erfüllung deiner Berufung so richtig durchkommt. Vielleicht ist es auch was anderes. Wir als Gemeinde, wir befinden uns auch an den Anfängen einer Zwischenzeit. Es ist noch sehr, alles sehr romantisch und schön und das wird auch noch so weitergehen, glaube ich. Ja, aber ich glaube, wir wünschen, dass wir das hochhalten. Und dass wir mit dieser Ernsthaftigkeit dranbleiben, dass wir diese Entscheidung jetzt schon treffen. Dass wir sie jetzt schon treffen, zu sagen, nein, das ist, ich koste es, was es wolle, ich werde mich reingeben. Und wisst ihr, da gehen mir verschiedene Bibeltexte auch durch den Kopf. Und das ist auf der einen Seite einmal, wer mich sucht, der wird mich finden, so als Prinzip, Matthäus 7. Was ist denn Suchen? Suchen ist auch manchmal, braucht manchmal Ausdauer. Ja. Ich rede oft mit Menschen, auch die nicht mit Jesus unterwegs sind. Und ich finde das immer spannend, weil Menschen machen irgendwie eine Erfahrung mit Gott und haben dann irgendwie gesagt, ja, ich habe es ja versucht, hat nicht funktioniert und so. Und ich frage mich, hey, was heißt denn Suchen eigentlich wirklich? Suchen, glaube ich, bedeutet schon, dass man wirklich sich Zeit und sich wirklich ernsthaft auseinandersetzt. Und das wünsche ich mir für uns hier auch. Okay, ich komme zum Ende. Ich wünsche mir, dass wir mit einer Ernsthaftigkeit und mit einer Hingabe, wie die Jünger im Obergemach, die nicht wussten, dass es dann nur 10 Tage dauern würde. Das ist eine gute Nachricht auch für uns. Wie lange hat Nehemia an der Mauer gebaut? 52 Tage, glaube ich. Ne? Das kann auch schnell gehen. Ja, aber ich würde mir wünschen, dass wir da, das kommt auf die Einstellung drauf an. Okay? Das ist mein Punkt. Es kommt auf die Einstellung drauf an. Und ich möchte uns dazu noch eine Bibelstelle mitgeben und vorlesen, die für mich in diesem Zusammenhang wichtig ist, weil manchmal, mir geht es zumindest so, manchmal denke ich so, ja, okay, Alex, du redest jetzt, ich rede selber zu mir auch über eine Einstellung, ich habe die nicht immer. Ich bin irgendwie, ich fühle mich manchmal schwach und ich weiß nicht, ob ich immer die Vision hochhalten kann oder immer das so will, wenn der Alltag kommt, dass ich irgendwie alles reingebe und so. Und klar, ich kann eine Entscheidung treffen und so, aber was trägt die denn durch? Paulus sagt in Philipper 2 folgendes: Was schließen wir daraus, liebe Freunde? Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Ist alles noch okay, okay, geh voran, geh voran. Und jetzt kommt's. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Das macht mir Mut, auch für uns in dieser Phase besonders, weil es auf Gott ankommt. Und weil es klar ist, braucht eine Entscheidung. Klar ist, braucht ein Dranbleiben. Natürlich, wir dürfen uns gegenseitig auch ermutigen. Aber am Ende des Tages ist die Frage, ob wir im Glauben auf diesen Gott durch diese Zeit und in diese Zeit hineingehen, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Und dann ist es manchmal egal, wie es sich anfühlt, ob ich müde bin, weil die Kinder nicht geschlafen haben oder ob sonst irgendwas ist, oder vielleicht kannst du das einsetzen für dich in deiner Phase der Zwischenzeit, wo du dich befindest, auch in der Gemeindegründung oder persönlich. Aber du sagst, okay, was bedeutet das eigentlich, im Glauben zu handeln? Im Glauben zu handeln bedeutet manchmal einfach stumpf das zu tun, wovon ich überzeugt bin. Und wovon bin ich überzeugt? Ich bin davon überzeugt, was die Schrift sagt. Und es dann einfach zu machen. Und dann zu erleben, wie in dem Tun Gott das einfach unterstreicht. Das verfestigt in unserem Herzen. Und dann das Wollen mehr und mehr nachzieht, unsere Gefühle nachziehen, alles nachzieht. Und auch dann Gott das durchbringt, was er durchbringen will. Weil es kommt immer nur auf ihn an. Das, was wir tun können, ist, an sein Wort festzuhalten, zu glauben und im Glauben zu handeln, ihr Lieben. Und von daher ist es eigentlich eine entspannte Message. Ja, okay, wie geht das mit der Ernsthaftigkeit? Wie geht das damit? Vielleicht geht es dir gar nicht so. Es kommt auf diesen Gott drauf an. Können wir ihm vertrauen? Und können wir dann einfach, ob wir es verstehen, ob wir es fühlen oder nicht, egal was kommt, können wir eine Entscheidung treffen, im Glauben zu handeln und uns dahingehend zu ermutigen. Und das wollen wir tun. Das wollen wir heute Morgen auch ausdrücken. Paul, kannst du schon mal mit Jeremy nach vorne kommen? Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir anbeten. Und vielleicht kannst du das auch so, das, was ich gerade gesagt habe, auch mal richtig reflektieren. Okay, die Kosten kalkulieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Zu sagen, ja, ich vielleicht einfach zu sagen, hey, was bedeutet das mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit Ernsthaftigkeit, Gottes Glauben zu leben, gerade jetzt in dieser Phase. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir einfach, ich werde das Mikrofon einfach hier vorne hinlegen, das kann man einfach, indem man hier, da ist ein Schalter, ich mache das aus, damit es keine Rückkopplung gibt, und dass wir einfach zusammen beten. Und ich wünsche mir, dass wir eine Freiheit gewinnen da drin. Ob das jetzt das Thema ist, worüber ich gesprochen habe, Zwischenzeit, oder ob das was anderes ist, was der Heilige Geist dir aufs Herz legt. Lass uns lernen, zusammen zu beten. Ich glaube, dass es wichtig ist für diese Phase. Und dann darfst du einfach das Mikrofon schnappen und dann darfst du einfach beten oder einen Eindruck teilen, wenn du ein prophetisches Wort hast. Ich gehe davon aus, dass Gott noch redet. Und lass uns schauen, wie der Geist da drin leitet. Und am Ende dieser Zeit werden wir noch das Abendmahl miteinander feiern. Komm, lass uns aufstehen miteinander. Jesus, ich möchte dir von Herzen danken für diese Zwischenzeit. Herr, das sind so definierende Zeiten. Herr, wir spüren alle, dass das jetzt auch eine sehr definierende Zeit ist. Wie und ob wir in diese Vision hineingehen, was wir davon sehen werden. Herr, wir werden jetzt ganz viele Fundamente legen, Herr. Wir wollen dir ja heute sagen und danken von ganzem Herzen, dass es gar nicht so sehr auf uns ankommt da drin, Herr. Das ist so eine gute und befreiende Botschaft, Herr. Wir wollen dir danken von ganzem Herzen, dass wir Vertrauen finden können darin, dass du der Gott bist, der in Schwachheit Geschichte schreibt. Dass das Tongefäß nicht so richtig ist wie der Schatz. Und Herr, wir wollen heute entscheiden und heute sagen, Jesus, egal ob das die Gemeindegründung ist oder ob das irgendein anderes Thema in unserem Leben ist, Herr, wir wollen mit Glauben antworten. Glaube ist unsere Antwort. Wir wollen lernen, Glauben zu haben. Welt uns sagt, egal was die Umstände uns sagen, egal was vielleicht unsere eigene Seele uns vielleicht sogar versucht einzureden. Wir wollen lernen, im Glauben zu handeln, Jesus.
Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an kircheimupperroom@gmail.com oder antworte auf unsere Newsletter. Wir freuen uns total, von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich, er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.